Hier wimmelt es von Zetteln. Darf ich noch mal eben sagen, die Bücherei hat viele neue Bücher bekommen. So eine Leihbücherei haben wir hier. Frau Kühl, die das macht, hat ihren Tisch heute Abend hier aufgeschlagen. Und am Büchertisch zum Verkauf ist das Weihnachtsbüchchen jetzt wieder da, dass man ein Kuvert steckt und seinen Freunden schickt, die Weihnachten so gar nicht in die Kirche gehen. Und dann Losungsbücher und so weiter. Aber jetzt kommen wir zu unserem Epheserbrief. Sie sind heute Abend gekommen, bewundernswerterweise, trotzdem die Weihnachtswoche ist und die meisten Leute sagen, da waren Weihnachten unseren religiösen Bedarf ja sowieso decken, ist in der Woche vorher, passen wir. In den meisten Gemeinden fällt in der Woche alles aus. Ich freue mich, dass Sie auch der Ansicht sind wie ich, dass nicht einsehen ist, warum man in der Weihnachtswoche nicht auch eine Bibelstunde halten soll. Wir wollen doch, Paul, habe ich richtig, auch in der Woche drauf nie was ausfallen lassen. Dienstagsstunde findet stur und gottesfürchtig regelmäßig statt. Und dann will ich ebenso auch so stur sein und will im Epheserbrief weitermachen, trotzdem das nicht gerade ein weihnachtlicher Text ist. Wir waren Epheser 5 fertig mit der Sache mit der Ehe. Aber wie ich nach Hause kam, habe ich gesagt, ich habe nicht alles sagen können, was ich sagen wollte. Und da habe ich mir ein Herz gefasst und komme nochmal drauf zurück. Epheser 5 von Vers 31. Um deswillen wird ein Mensch, ein Mann, verlassen Vater und Mutter und seiner Frau anhangen und werden die zwei ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist groß, ich sage aber von Christo und der Gemeinde. Doch auch ihr, ja ein jeglicher habe lieb seine Frau wie sich selbst und die Frau aber fürchte den Mann. Sie erinnern sich, dass in dem ganzen Abschnitt der Paulus ja spricht von dem neuen Leben eines Menschen, der Jesus angehört. Hier ist also keine Moral, verzeihen Sie, wenn ich das 10.000 Mal sage, nicht nur Moral, sondern das neue Leben von wiedergeborenen Menschen. Und da hat er nun hier in dem Abschnitt von der Ehe gesprochen. Nun kann ich es nicht alle wiederholen, was letztes Mal gesagt worden ist, dass das höher kann man nicht von der Ehe sprechen, als dass er sagt, das Verhältnis von Mann und Frau ist ein Abbild von dem Verhältnis des Herrn Jesus zu seiner erkauften, erwählten und erlösten Gemeinde. Jede rechte christliche Ehe sollte widerspiegeln, sagt Paulus, das Verhältnis des Herrn Jesus zu seiner gläubigen, an ihn glaubenden, lebendigen Gemeinde. Nicht mehr, so geht das immer durcheinander hier. Paulus spricht von der Liebe Jesus seiner Gemeinde, von der Anhänglichkeit der Gemeinde an den Herrn Jesus. Und dann sagt er, so ist eine Ehe, fertig. Ne? So soll es sein. Und wir waren letzte Mal, das war merkwürdig, da hatte ich das Gefühl, es ist alles so müde von dem Weihnachtsrummel. Ich ging nach Hause und sage, Frau, ich glaube, es war schrecklich, alles hat geschlafen. Und da habe ich noch nie eine Bibelstunde erlebt, wo ich so viel Echo kriegte. Und da habe ich gedacht, guck da, mit der Ehe, das ist doch ein Problem, auch bei Christenleuten. Das hat sie sehr bewegt, alle. Und darum fasse ich mir also ein Herz und hole noch nach, was zu sagen ist. Also nur nachlesen, noch wie ein Bauer übers Feld geht und wenn geerntet ist und noch aufliest, was da rumliegt, so. Das erste Ehre, die ich auflese, ist die. Es geht also im Verhältnis zu Jesus und seiner Gemeinde um ein Verlassen. Vers 31. Um deswillen wird ein Mann verlassen, Vater und Mutter und seiner Frau anhangen. Ich habe letztes Mal davon gesprochen, dass Christen also alles verlassen müssen und Jesus anhängen. Sehen Sie, in diesem Zitat aus dem Alten Testament wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Ist ja zunächst davon die Rede, dass der Mann alles verlässt, um der Frau willen. Das heißt, wenn wir es richtig auslegen, ist davon die Rede, dass der Herr Jesus alles verlässt, um seiner Braut willen, um seiner Gemeinde willen. Ist Ihnen deutlich? Jesus, der Bräutigam, seine Gemeinde, die an ihn glaubt, seine Braut. Die Bibel sagt, am Ende kommt die Hochzeit. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen, steht in der Offenbarung. Seine gläubige Gemeinde ist seine Braut. Und wie ein Mann Vater und Mutter verlässt und seiner Frau anhängt, und ein Mann, der das nicht hinkriegt, der kommt nie zu der richtigen Ehe. Darf ich das nochmal wiederholen? Ich kenne Männer, die hängen so an ihrer Mutti, dass sie erst mit der Mutti verheiratet sind, dann mit der Frau, und es wird nie was Richtiges. Und wenn sie gescheite Mutter ist, sagt sie, jetzt scher dich deiner Frau, wir sind fertig. Verstehen? Wenn sie gescheite Mutter ist, eine gescheite Mutter ist, an der Stelle gehe ich hoch, nicht? So viele Ehen, die einfach hängen da dran fest, dass sie nicht. Also der Mann verlässt Vater und Mutter und hängt seiner Frau an, steht hier. Das vom Mann zunächst gesagt. Und so hat Jesus nun, das ist der Sinn, wirklich, darf ich mal sagen, Vater und Mutter verlassen, um seiner Gemeinde willen. Nun, Jesus kann nicht Vater und Mutter verlassen, sondern das ist gemeint. Er hat wirklich alles dran gegeben, um seiner Gemeinde willen. Jesus hätte keine Gemeinde erlösen können, erkaufen können, wenn bei ihm nicht ein großer Auszug, ein großes Verlassen geschehen wäre. Davon spricht der Philipperbrief im 2. Kapitel. Er hielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich sein. Er war beim Vater von Ewigkeit her, sondern entäußerte sich selbst. Er ließ den Vater in der Ewigkeit und seine Herrlichkeit, die himmlischen Herrscher, im Stich, entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Dass ich mal so sage, der Herr Jesus hat mit großem Ernst und mit ungeheurem Eifer um seine Braut, um seine Gemeinde geworben. So hat nie ein Mann um seine Braut geworben, wie Jesus um seine Gemeinde. Von Jakob heißt es, dass er 7 Jahre diente um seine Frau, um die Rahel, und dann wurde er betuppt und kriegt die Lea. Dann hat er nochmal 7 Jahre, 14 Jahre gedient. Aber die 14 Jahre waren schließlich auch ganz nett, nicht? Der Sohn Gottes hat, aber ich meine, da kann man sehen, was eine Werbung ist, ja, was Liebe ist, 14 Jahre drum dienen. Nee? Heute stehen die jungen Männer da und da wollen wir mal sehen, was so rankommt. Nee? Junge. Da kann man sehen, was Liebe ist, was Werbung ist. Aber diese Werbung ist noch nichts gegen das Werben, das ist gemeint hier, gegen das Werben Jesu um seine Gemeinde, der bis in Tod und Sterben hinein wirbt darum, seine Braut, seine Gemeinde sich zu erkaufen und schön zu machen und zu heiligen und zu erwerben. Weil der Herr seine Gemeinde nun so umwirbt, dass er bis in Tod hinein um sie wirbt, darum kann diese Braut, seine wahre Gemeinde, ja ihm auch nur so antworten, dass sie ihn genauso ernst nimmt. Und, soll ich sagen, Vater und Mutter verlässt, um dieses herrlichen Bräutigams will. Es ist merkwürdig, als ich darüber nachdachte, fiel mir ein, dass im Alten Testament ein Psalm steht, in dem davon so wundervoll die Rede ist, von dieser Brautschaft Jesu und seiner Gemeinde. Da ist davon die Rede erst, wie herrlich der Bräutigam ist, wie lieblich. Und dann wird die Braut ermahnt, alles zu verlassen und diesem Bräutigam wirklich anzuhangen. Dieser Psalm, ich lese gleich ein paar Verse daraus vor, ist der 45. Psalm. Und was ein richtiger Theologe ist auf der Universität, der kann ja so geistliche Dinge einfach nicht erkennen, nicht? Weil er rein wissenschaftliche Brille aufhat und nicht die Brille des Heiligen Geistes. Und so können Sie also auf jede, ich bin hier allmählich sauer, wissen Sie, was auch Universitäten an unseren jungen Theologen geschieht, das ist schon nicht mehr feierlich, nicht? Da kann man bloß noch weinen und für beten. So können Sie in jedem wissenschaftlichen, theologischen und kirchlichen und Kommentar lesen, das sei ein altes Brautlied eines israelitischen Königs. Dabei kann also ein Junge gegen den Wind 7 Kilometer merken, dass das hier nicht von irdischen Königen und von irdischer Braut die Rede ist, sondern von geistlichen Dingen. Jetzt sehe ich gerade, dass ich kein Psalm hier habe. Kann einer Testament mir geben? Psalm 45. Ein Brautlied unter der Weisung der Kinder Korah. Vers 3. Du bist der jetzt kommt der Bräutigam erst. Du bist der Schönste unter den Menschenkindern. Holdselig sind deine Lippen. Darum segne dich Gott ewiglich. Vers 5. Es müsse dir gelingen in deinem Schmuck. Zieh ein Heer der Wahrheit zu gut. Und die Elenden bei Recht zu erhalten. So wird deine rechte Hand Wunder vollbringen. Vers 7 wird der König angeredet. Gott, dein Stuhl, bleib immer und ewiglich. Da wird dieser Bräutigam als Gott angeredet. Lieben Freunde, in Israel hat kein Hofsänger den irdischen König mit Gott tituliert. Nicht? Hier wird es ganz deutlich, dass von dem Bräutigam des neuen Bundes, der Gemeinde, von Jesus die Rede ist. Gott, dein Thron, bleibt immer und ewig. Vers 8, du liebst Gerechtigkeit und hassest gottlos Wesen. Und so weiter. Und jetzt kommt Vers 11, jetzt wird die Braut angesprochen. Das ist die Gemeinde, die gläubige Gemeinde. Höre, Tochter, sieh und neige deine Ohren. Vergiss deines Volkes und deines Vaterhauses. Werd Fremdling, so wird der König Lust an deiner Schöne haben. Denn er ist dein Herr und du sollst ihn anbeten. Das wäre ein Witz gewesen, wenn in einem Königslied am israelischen Könighof der Hofsänger der Braut gesagt hätte, er müsse den Mann anbeten, nicht? Bei aller Anerkennung der Würde des Mannes, das war den Israel der gottlose Hofsänger nicht einer Braut zuzumuten. Verstehen Sie, an dem Wort anbeten wird deutlich, dass hier die Rede ist von der Gemeinde, der Braut des Sohnes, nicht des Herrn Jesus. Du sollst ihn anbeten. Und mir kam es auf Vers 11 an. Vergiss deines Volkes und deines Vaterhauses. Die Gemeinde und der Herr Jesus kommen sich so entgegen, dass er alles verlassen hat bis am Kreuz, arm und nackt starb. Und die Gemeinde, dass sie es macht wie Abraham, geh aus deinem Vaterhaus, aus deinen Weltanschauungen, aus deinen Sünden, geh heraus! Verlass diese Heimat, in der du Heimat hattest, dieses ganze Leben, diese Welt, und geh dem Bräutigam entgegen und gehöre ihm. Voilà. So, das war das eine, was ich nachholen wollte noch. Und das zweite, was ich will also Ehrenlese machen zu dem schönen Wort. Sehen Sie, wenn Sie den ganzen Abschnitt noch einmal für sich lesen, wo als Vorbild der Ehe der Herr Jesus gezeigt wird, wie er seine Gemeinde liebt. Da wird unheimlich deutlich, dass es nur eine einzige Gemeinde Jesu Christi auf Erden gibt. Der Herr hat nicht ein Harem, sondern eine Braut. Und das ist seine Gemeinde. Es gibt also nur eine Gemeinde Jesu Christi auf Erden. Es gibt so eine Reihe Dinge, die ich gern in diesem Bibelstundenkreis einhämmern möchte, die Gott mir wichtig gemacht hat in dem kirchlichen Tohuwabohu unserer Zeit und die einem so helfen können, nicht wahr? Es gibt nur eine Gemeinde Jesu Christi. Und darum ist es unmöglich, dass irgendeine der sichtbaren Kirchenorganisationen behauptet, das bin wir. Rom behauptet, wir sind es. Wenn du hier eintrittst, ganz egal, wie du bist du gerettet. Wenn du nicht eintrittst, bist du nicht gerettet. Sage ich, nein. Nein. Ich lese nirgendwo, dass das Kennzeichen der Gemeinde Jesu Christi Kirchensteuern in der römischen Kirche sind. Und nur der Werfung des Papst. Genauso sagen die Neuapostolischen. Du musst vom Apostel versiegelt sein. Komm zu uns. Wir sind die wahre Gemeinde. Na, da können natürlich Lutheraner auch sagen, sind wir die richtige Gemeinde und die lieben Freunde, keiner sichtbaren Gemeinden hat das Recht zu sagen, sie seien die Braut Jesu Christi. Sondern Braut Jesu Christi, das ist doch klar, das ist die, die ihre Herzen ihm angelobt haben. Die ihn lieb haben. Die an ihn glauben. Die es gefasst haben, dass er mich erkauft hat mit seinem Blut und versöhnt mit dem Vater. Die in aller ihrer Niedrigkeit und auf Verzweiflung wissen, ich bin aber erkauft und ich gehöre ihm. Er hat mich erkauft, ich habe ja dazu gesagt. Das sind die, die einmal, soll ich so sagen, sich bekehrt haben zu ihm. Da fragen sie nicht gleich, ich muss mal Zeit und Stunde kennen, ich kann mir das nicht anders vorstellen, aber viele können sich nicht vorstellen, können es nicht nennen. Das Entscheidende ist, dass sie wissen, die Entscheidung ist in meinem Leben gefallen, ich gehöre ihm. Ich möchte keines anderen sein. Und das ist seine Braut. Und solche Menschen sind in allen Kirchen, verstehen Sie, in allen Kirchen. Ich habe Glieder der Brautgemeinde getroffen, der römischen Kirche und in allen möglichen Denominationen. Und darum interessieren mich die Denominationen nicht mehr so fürchterlich. Wenn die Leute sich ja sehnen, die eine mit der römischen Kirche, da sage ich auch, das ist furchtbar wichtig. Das halte ich so, das verstehen Sie, das sind organisatorische Nöte. Warum soll es nicht viele kirchliche Organisationen geben? Keine von ihnen ist die wahre Gemeinde. Das ist eine Herzenssache, ob ich dazu gehöre, nicht? Und das ist egal, ob das Fähnchen oder das Fähnchen schwingst, nicht? Jedenfalls würde ich nie eine Einheit erkaufen können, indem ich im Papst untertänig werde. Die Frage ist nicht, welcher Kirchenorganisation zahlen sie ihre Kirchensteuern, sondern die Frage ist, gehören sie der Gemeinde, die Braut Jesu Christi ist, die an ihn glaubt, die ihn lieb hat, die sie erkauft weiß, versöhnt mit Gott, die weiß, sein Blut floss für mich, er lebt für mich. Für mich war er geboren, ich kann mich freuen. Das geht mich an, dass er da in der Krippe lag. Können Leute von Weihnachten sagen, was sie wollen. Mich geht das an, das ist ein Brief Gottes an mich. Da bin ich beteiligt, da habe ich einen Platz an der Krippe. So, das ist die Gemeinde Jesu Christi, nicht? Gehören wir dazu. Es gibt nur eine Gemeinde. Das muss man auch sagen gegenüber all den Verwirrungen innerhalb der evangelischen Kirche. Sehen Sie, sie kriegen von ihren Pfarrern wahrscheinlich oft erzählt, dass sie untreu sind gegen ihre Gemeinde, weil sie hierher kommen, nicht? Ich habe nichts dagegen, wenn sie in ihre Parochien gehen. Aber in der ganzen Bibel lese ich nicht, dass eine Gemeinde Essen-West, eine Gemeinde Rüttenscheid, eine Gemeinde Bredeney, eine Gemeinde Altstadt gibt. Das sind Parochien. Das sind alles Verwirrungen. Es gibt nur eine Gemeinde Jesu Christi, nicht? Es gibt nur eine Gemeinde Jesu Christi. Und ich möchte gerne, dass sie da einverleibt würden. Ob das nun in Bredeney geschieht, in der Bibel schon oder hier, das ist nachher nicht so belangvoll, verstehen Sie, nicht? Hauptsache, sie kriegen den Weg gezeigt in diese eine Gemeinde hinein. Aber ich sage nochmal, es gibt eine Gemeinde Jesu Christi. Gehören Sie dazu. Und machen sich klar im Streit aller Kirchen, dass der Herr kein Harem hat, sondern nur eine Gemeinde. Nicht? Nur eine einzige Gemeinde. Und die wird noch nicht erreicht, dadurch alle Kirchen sich vereinigen, sondern die Gemeinde Jesu ist schon da. Es gehören ihm Millionen Herzen. Lassen Sie es nur Ihre Sorge sein, dass Sie auch dazu gehören. Dass Sie auch dazu gehören, zu den Herzen, die ihm gehören. Das Dritte, was jetzt hier noch nachlesemäßig gesagt werden muss, also immer noch nachlese. Das Dritte, was ich nachlesend sagen möchte, ist dies. Der Herr Jesus vergleicht sein Verhältnis zu seiner Gemeinde mit dem Ehestand oder umgekehrt. Ein Ehestand mit seinem Verhältnis zur Gemeinde. Es wird ganz deutlich aus dem Text, dass der Herr eine Gemeinde hat und so ein Mann eine Frau habe. Ich habe nirgendwo eine überzeugendere Darlegung der Monogamie gelesen wie hier. Wenn Ehe ein Abbild ist des Verhältnisses von Jesus seiner Gemeinde, der Herr hat nur eine Gemeinde, dann kann ein Mann nur eine Frau haben. Nicht? Mit der er so verbunden ist wie der Herr Jesus mit seiner Gemeinde. Sehen Sie, im Alten Testament erscheinen uns die Männer Gottes mit vielen Frauen. mit Harem. Der David, der hat ein Paar, die Abigail und die Michal und ein ganz Rudel. Und der Salomo, der hat also so viele gehabt, dass er bestimmt nicht mehr alle mit Namen kannte. Ich glaube 3000 oder 6000 oder was, muss schrecklich gewesen sein. Ich und es ist natürlich für uns immer eine gewisse Not, wenn wir das lesen. Der David war ein Freund Gottes. Nun darf ich Sie mal darauf hinweisen, dass im Alten Testament schon ein Erwissen darum ist, dass das nicht in Ordnung ist. Dass das nicht in Ordnung ist. Denn die Großen im Reiche Gottes, wie doch Abraham oder der Isaac, da hören wir nur von einer Frau. Nicht? Da hören wir nur von einer, da hören wir nicht von Polygamie, von einem Harem, von viel Weiberei. Aber die Frage ist, möchte man sagen, im alten Bund noch so in der Schwebe. Trotzdem ich sehr ernst darauf hinweisen muss, dass in einer Zeit, wo man in Griechenland sich drüber unterhielt, ob eine Frau mehr sei als ein Tier, also Plato hat erklärt, dass eine Frau keine Seele hat, so wenig wie ein Tier eine Seele habe. Große Plato, ne? War überzeugt, dass die Frau keine Seele hat. Das ist nur für Männer. In derselben Zeit wurde, genau in derselben Zeit, wurde in Israel das Büchlein Ruth geschrieben, die wundervolle Geschichte von der Ruth, die den Gott Israels erwählt und die Stammmutter Jesu wird. Verstehen Sie? Es ist das Wundervolle, wie im Israel, also im Alten Testament, wo diese Polygamie, diese Vielweiberei auftaucht, doch schon ein Wissen darum ist, um die geistliche Gleichberechtigung der Frau, dass sie ebenso von Gott geliebt ist und gewürdigt ist und dass sie vor Gott eben gewaltige Rolle spielen kann, oft mehr als ein Mann. Nicht? Da ist die Sänge, die große Prophetin Deborah, vor der der Richter Barak schrecklich abfällt. Und die Miriam. Verstehen Sie? Also wenn da auch noch diese vielen Frauen auftauchen, so ist doch ein Wissen im Alten Testament um den Wert der Frau. Und wenn Frauen gottlos sind, sage ich immer, das ist das Dümmste, was geschehen kann, dann sägen sie den Ast ab, auf den sie sitzen. Gottlose Welten ohne die Bibel haben sofort die Frau abgewertet. Das können sie in der ganzen Welt sehen. Das Heidentum kennt nur die inferiore Frau, die gekauft wird. Nur von der Bibel her hat die Frau ihre Bedeutung bekommen. Und darum sind gottlose Frauen also dumme Frauen. Und sehen Sie, je gottloser ein Volk wird, desto mehr sinkt ja der Wert einer Frau wieder. Das können Sie bei uns ja beobachten, nicht? Müssen wir hören, wie 16-jährige Jungs von den Frauen reden. Müssen wir hören, da wird ihnen schwach. Aber das ganz helle Licht kommt hier im Neuen Testament. Hier wird einer unüberhörbaren Klarheit deutlich gemacht. Wie Jesus nur eine Gemeinde hat, so hat der Mann seine Frau. Hier gehört seine Liebe hin. Dies Frau sei, die fürchte den Mann. Und er liebe sie und gebe sie und pflege sie und sterbe für sie, wie der Herr Jesus für seine Gemeinde gestorben ist, nicht? Es ist mir ganz groß aufgegangen, wie also auch nach der Seite hin unserer Wirrung gegenüber ganz klar gesagt wird, Gott schuf sie ein Mann und ein Weib. So, das war das Dritte, was ich nachholen wollte zu dem, und das Vierte ist noch was ganz furchtbar Nettes. Geradezu kleine Erholung zwischenrein. Jedes Mal, wenn ich über Ehe nachdenke oder spreche, schließlich bin ich auch verheiratet, nicht? Und ich muss auch darüber nachdenken. Wenn ich hier auslege, da rede ich also nicht wie ein Theoretiker, sondern weiß, dass wer über Ehe spricht, immer Vergebung der Sünden braucht auch, nicht? Wer hat es richtig gemacht? Die jungen Leute möchte ich gratulieren, dass sie alles vor sich haben, können alle noch richtig machen. Sehen Sie, wenn ich so oft über Ehe nachdenke, dann muss ich an die schönste Eherede denken, die ich je gehört oder gelesen habe. Und die hat mein lieber Großvater, ein Schulmeister in Württemberg, meinen Eltern gehalten. Die heiraten also in einem kleinen schwäbischen Dörfchen. Und da haben sie wohl auch nicht so arg viel vom Pastor gehalten. Und darum war es Sitte, dass wenn der Pastor seine Hochzeitpredigt gehalten hat, aber nur noch ein richtiger Gottesdienst. Dann zog man also vor das Gasthaus oder vor das Haus, wo die Hochzeit gefeiert wurde. Und dann hat also der Lehrer, der hatte das Amt, von der Staffel aus, von dem Treppchen aus, noch eine zweite Rede gehalten, eine Staffelrede. Das war nur in Hülben so. Sie haben wohl das Gefühl gehabt, das waren durch viele Generationen, durch gläubige Männer und Väter in Christo, dass es immer noch gut täte, wenn der auch noch mal zufügte. Und so hat mein lieber Großvater dann meinen Eltern, seiner eigenen Tochter und meinem Vater, auch so eine Staffelrede gehalten. Eine lange, die kann ich jetzt nicht ganz vorlesen, über den Text 1. Mose 24, du bist unsere Schwester, wachse in viel tausendmal tausend. Gott soll dich tausendmal tausend segnen, tausendmal tausend gibt Millionen. Durch solches Vereinigtsein mit dem Herrn Jesus werdet ihr Millionäre, vielfache Millionäre. Und nun möchte ich also aus dieser Rede noch ein paar Sätze vorlesen, in denen das eigentlich alles zusammengefasst ist, was uns Paulus hier über Ehe gesagt hat. Morgen bist du, liebe Braut, 25 Jahre alt. In 25 Jahren wollen wir alle, meine Lieben, mit Gottes Hilfe, namentlich ihr lieben Hülbener, uns wieder hier an dieser Stätte zur silbernen Hochzeit versammeln. Dann bin ich 92 Jahre alt, noch außerordentlich jung gegen Methusalem, der dachte wie Adenauer, und dann will ich dich, lieber Wilhelm, so hieß mein Vater, der ist auch Wilhelm, schrecklich, und so will ich dich, lieber Wilhelm, fragen, wie hat sich deine Braut und Frau gehalten? Und dann möchte ich die Antwort hören. Sie hat mir unendlich viel Gutes erzeigt. Sie hat mich außerordentlich stets geliebt und mich nie beleidigt. Nur war ich fast eifersüchtig auf den lieben Heiland. Denn ihn, diesen hohen, anbetungswürdigen Herrn, hat sie noch mehr geliebt als mich. Kein Wunder, dass sie in jeder Beziehung mir eine gottbegnadigte, reich gesegnete Gehilfin für Herz, Amt und Haus war. Diese Antwort, lieber Bräutigam, möchte ich hören. Und wenn ich dann dich, liebe Johanna, so hieß meine Mutter, frage, was hast du an dem lieben Wilhelm für einen Mann bekommen? Dann wünsche ich zu hören in 25 Jahren den allerliebsten auf Gottes ganzem Erdboden. Es wollte mir gehen wie der Sarah. Sie sah an ihrem Gemahl hinauf, dass sie ihn nicht Mann, sondern Herr nannte, um seines felsenfesten Glaubens willen und wegen seiner edlen Demut, seiner bewundernswürdigen Friedfertigkeit, seines eilfertigen Gehorsams und seines staunenswerten himmlischen Sinneswillen. Wenn ihr mir so antwortet, liebe Kinder, dann will ich tausendmal tausend Dank bringen unserem hochgelobten Gott und Heiland und will ihm zu Preis und Ehre sagen, ihr seid gewachsen in viel tausendmal tausend. Jesu, hilf du. Das ist doch eine schöne, das ist alles gesagt, was hier in dem Text steht. Und nun komme ich noch zu einem anderen. Da müssen Sie vorher noch ein Vers singen, weil ein ganz anderer Abschnitt kommt.
Und da kommt die Gnade, Kinder, und erneuert euren Bund. Schwöret unserem Überwinder lieb und treu aus Herzensgrund. Und wenn eure Liebeskette Stärke fehlt, so friert und die Wette, bis sie Jesus wiederstellt.
Und nun kommt das Verhältnis Kinder und Eltern an die Reihe. Wir haben es jetzt Verhältnis Mann und Frau, jetzt kommt das Verhältnis Kindern und Eltern. Vers Kapitel 6, ihr Kinder, also Epheser 6 jetzt, Seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist billig. Ehre Vater und Mutter. In Klammern, dass das erste Gebot, das Verheißung hat, auf dass dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Ihr Väter und Mütter, könnte man hier sagen, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Vermahnung zum Herrn. Es ist mir wunderbar groß, wie der Apostel Paulus in diesem und im nächsten Vers hier deutlich macht, oder vielmehr der Geist Gottes, dass Gottes Wille doch zielt auf die Familie. Eine Familie ist nach Gottes Wille. Und was ist das heute eine schwierige Sache, eine Familie zusammenzukriegen, nicht? Ach, schon äußerlich, wie gehen es alle? Es beelendet mich immer ein bisschen, muss ich ganz offen sagen, wie viele Frauen hierher kommen ohne ihre Männer. Nein, der Mann kommt nicht mit. Ich rede jetzt nicht von denen, die keinen haben, nicht? Sondern denen, wo der Mann sie vielleicht bis zum Auto hierher bringt, aber nicht mit reinkommt, nicht? Bewusst nicht. Das ist schwer, nicht? Gott will Familie. Das wird so deutlich aus diesem Bibelwort, wo zuerst also über die Eheleute und dann über das Verhältnis zu den Kindern gesprochen wird, dass ich, ist mir hier ein Aufruf, ich muss das sagen, sehen Sie, wir leben in einer Zeit, in der man das uneheliche Kind nicht mehr tragisch nimmt. Das ist eine Reaktion auf frühere Zeiten, wo man uneheliche Mutter also mit Schimpf und Schande ungefähr umbrachte. Und nun schlägt man ins Gegenteil um und tut, als wenn da gar nichts bei wäre. Dass also viele, nicht wahr, im Dritten Reich war es doch geradezu so, schenkt dem Führer ein Kind, nicht? Schenkt dem Führer ein Kind, ihr Mädchen. Und das wirkt sich natürlich in einem Volkslebenbewusstsein aus. Dass es heute so ist, dass viele Mädchen einfach sagen, gut, ich will eines Tages ein Kind haben, ich bin nicht verheiratet, aber das ist immerhin mein Recht, ein Kind will ich wenigstens haben. Es wird hier ganz deutlich, dass das Sünde ist. Dass es Sünde und Unrecht ist, und zwar gegen das Kind. Gottes Wille ist, dass dieses neu wachsende Geschlecht aufwachse in einer Familie. Darum ist das wirklich das Ungöttliche, etwa im Kommunismus von China, dieses völlige Zerreißen der Familie in Volkskommunen, nicht? Man kann auch da Christ sein. Aber verstehen Sie, hier zeigen diese Dinge plötzlich ein ihr unheimliches, abgöttisches Gesicht, dass die von Gott gesetzte Institution zerrissen wird. Nun kann eine Familie zerrissen werden durch, also natürlich durch die Eheleute, nicht? Wenn die Eltern Krach machen untereinander, dann ist aus mit Familie. Und was meinen Sie, wie oft ich das zu hören kriege? Heute allein zweimal von jungen Menschen. Was soll ich noch zu Hause? Unsere Alten zecken sich von morgens bis abends, wenn sie sich sehen. Ich halte es nicht mehr aus. Nicht? Seien Sie vorsichtige Eltern mit dem, was ihr vor Kindern miteinander auskämpft. Da viel Dummheit dabei, das frisst bei den Kindern rein. Nicht? Oder durch... Dadurch, dass ein etwa der Vater sagt, oh, Erziehung der Kinder ist Sache der Mutter, kümmere ich mich in Dreck drum, nicht? Und geht ein Bierchen trinken, nicht? Und die Mutter kann sehen, wie sie fertig wird. Das sind natürlich also tausend zerstörende Familie. Aber ich bin jetzt hier dran. Die Familie kann zerstört werden durch falsches Verhalten der Kinder und durch falsches Verhalten der Eltern. Also jetzt vom Verhältnis Kindereltern die Rede. Es sitzen Leute hier, die sich nicht verheiratet haben, keine Kinder. Und die sagen, Pastor, was geht mich das an? Den kann ich heute nicht helfen. Nicht? Den kann ich heute nicht helfen, aber ihr braucht es mal. Ihr seid ja in 10 Jahren da verheiratet. Da seid ihr froh, wenn ihr was wisst schon drüber. Eine Familie kann zerstört werden durch falsches Verhalten der Kinder. Es ist mir interessant, wie die Bibel über den einfachsten den Kindern sagt, ihr Kindern seid gehorsam, euren Eltern und ehrt eure Eltern. Und sonst nichts. Und wenn die Eltern nichts taugen, gehorsam und ehren. Sonst nichts. Hier übersetzt Luther, denn das ist billig in Vers 1. Das Wort billig brauchen wir in dem Sinn, nicht wahr? Wenn einer Hut für 2,50 Euro kauft, wird es billig, nicht? So ist nicht gemeint. Luther übersetzt da in seiner Sprache. Es heißt wörtlich, das ist Gerechtigkeit. Nicht? Das ist vor Gott Gerechtigkeit, dass Kinder ihre Eltern ehren. Oh, was meinen Sie, wie ich als Jugendpfarrer manches Gespräch geführt habe mit jungen Menschen? Herr Pastor, mein Vater ist ein Trinker. Müssen Sie sehen, wenn der torkelnd heimkommt. Dann sage ich, und Gott sagt dir bloß, soll seinen Vater ehren. Du hast nicht die Aufgabe, ihn zu erziehen, ihr Kinder. Steht nirgendwo in der Bibel, dass die Kinder ihre Eltern erziehen sollen. Das versuchen sie, nämlich ans Ranwachsen. Nee? Ihr Eltern seid das stur, ja? Steht nirgendwo in der Bibel, dass die Kinder ihre Eltern erziehen sollen. Es steht auch nirgendwo in der Bibel, dass die Kinder ihre Eltern bekehren sollen. Ich sage meinen Jungs, ihr dürft Evangelium allen Leuten sagen, dürft alle bekehren, nur eurem Vater und eurer Mutter nicht. Da hört es auf, die sollt ihr nur ehren. Nur ehren. Und ihnen gehorchen, so steht es in der Bibel. Und wir Älteren, deren Eltern tot sind, nicht? Vielleicht fällt uns hier manche Schuld schwer aufs Herz. Wenn ich oft so Leute reden höre, ich bin kein Sünder, ich tue Recht und scheue niemand. An der Stelle, glaube ich, braucht jeder Vergebung seiner Sünden. Oder fällt Ihnen nicht ein, wie Sie Ihren Eltern ungehorsam waren? Fällt Ihnen nicht ein, wie Sie Ihre Eltern verunehrt haben? Wie Ihre Eltern Ihnen auf den Wecker fielen, ja? Das gibt es im Moment, ne? Die Familie wird zerstört, wenn die Kinder nicht mehr gehorchen. Und wenn die Kinder die Eltern nicht mehr ehren. Und zu einem neuen Wandel in der Nachfolge Jesu gehört diese Haltung von allem, was Kinder ist. Aber auch die Eltern können die Familie zerstören. Ihr Väter und Mütter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Das trifft alle, die Väter sind sehr hart. Sehen Sie, jeder Mann möchte ein bisschen gottähnlich sein. Es gibt Männer, die sind also Manager in einem großen Industriewerk, die können es da austoben, ihre Gottähnlichkeit. Aber das hat nicht jeder. Aber er hat es in der Familie, nicht? Und der kleinste arme Schächer, der vielleicht in seinem Büro nichts zu melden hat, der geht aber nach Hause und dann wird er Übermensch. Jetzt euer Tisch, ich habe zu sagen. Und dann wundert er sich, wenn seine Kinder, wenn sie gottlos sind, ihm einfach den Rücken drehen. Und wenn sie Christen sind, nur unter Opfer ihres Herzens ihn ehren können und gehorsam sein können. Ihr Männer, seien wir nicht gottähnlich in unserer Familie. Es ist nicht so, dass unsere Entscheidungen in jedem Falle richtig sind, nicht? Und das gehört zum Schwersten, aber was gelernt werden müsste, dass Eltern vor ihren Kindern gelegentlich sagen müssen, vergib mir, das war falsch von mir. Und ein Vater, der seinen Kindern nicht sagen kann, wenn es nötig ist, und eine Mutter, die haben verspielt. Das nimmt uns die Autorität nicht, wenn wir einmal in der eigenen Familie sagen, du, da habe ich gesündigt. Ne? Es kann sein, dass einem nach Jahren aufgeht und die Kinder wachsen, dann hast du was versiebt. Dass man ihnen das sagt, ne? Habe ich falsch gemacht. Vergib mir das. Geben wir unsere Gottähnlichkeit auf. Unsere Gottähnlichkeit, nicht? Unser Hochmut zerstört das Familienleben. Das reizt die Kinder zum Zorn. Ebenso wird es sie zum Zorn reizen, wenn sie sehen, wie ihre Eltern sich gehen lassen. Alles ist Streitigkeit. Es wird Kinder zum Zorn reizen, wenn unbekehrte Kinder, wenn sie von Eltern Christliches sehen, ich würde gehören zu einer christlichen Gemeinde und zu Hause ist so wenig davon zu sehen. Ich muss hier abbrechen, meine Zeit ist abgelaufen. Aber das Wort reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ihr Eltern verschüttet nicht das Herz eurer Kinder. Das ist ein Wort für all die Eltern, sind sehr zum Nachdenken. Sehr zum Nachdenken, nicht? Und für alles, was Kind ist, ehren und gehorsam sein, auch sehr zum Nachdenken. Ach Gott, schenke uns in unseren Kreisen mal wieder so ein paar richtig schöne Familien, nicht? Man lächelt danach.